So ist das mit Götzen immer. Sie enttäuschen dich. Sie lassen dich fallen. Sie können dir nicht geben, was du wirklich brauchst. Alle Welt muss sich beugen vor ihm, muss erkennen, dass er der Herr ist. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. 2. Mose, Kapitel 7, Vers 14 und folgende. Und der Herr sprach zu Mose: Das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh am Morgen hin zum Pharao, siehe, er wird hinaus ans Wasser gehen, tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deine Hand, der zur Schlange geworden ist, und sprich zu ihm: Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, du hast bisher nicht hören wollen, darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden, sodass die Fische im Nil sterben müssen und der Nil stinken wird. Und es wird die Ägypter ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose: Sage zu Aaron, nimm deinen Stab und strecke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten, über seine Nilarme, über seine Kanäle und über seine Sümpfe und über alle Wasserbecken, dass sie zu Blut werden und dass im ganzen Land Ägypten Blut sei, selbst in den hölzernen und steinernen Gefäßen. Und Mose und Aaron machten es so, wie es ihnen der Herr geboten hatte, und er erhob den Stab und schlug vor dem Pharao und seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da wurde alles Wasser im Nil in Blut verwandelt. Und die Fische im Nil starben und der Nil wurde stinkend, sodass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Und der Pharao wandte sich um und ging heim und nahm sich auch das nicht zu Herzen. Aber alle Ägypter gruben um den Nil herum nach Trinkwasser, denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken. Und das währte 7 Tage lang, nachdem der Herr den Nil geschlagen hatte. Amen. Nehmt doch Platz. Der Pharao wollte Israel nicht ziehen lassen. Also sandte Gott Plagen über das Land, die eine klare Botschaft verkündigten. Dabei ist Vers 17 zentral in unserem gelesenen Text, aber nicht nur in diesem Abschnitt, sondern zentral im gesamten 2. Buch Mose. Vers 17, schaut hinein. Darum, so spricht der Herr, daran sollst du, Pharao, erkennen, dass ich der Herr bin. Wir wollen uns nun ansehen, wie der Herr dem Pharao gegenübertritt, denn der Umgang Gottes mit dem ägyptischen König ist beispielhaft für das Handeln des Herrn mit jedem Menschen, der sich ihm widersetzt. Als erstes sehen wir die Forderung Gottes. Vers 14 und folgende: Der Herr sprach zu Mose: Das Herz des Pharao ist verstockt, er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh am Morgen hin zum Pharao, er wird am Wasser sein, und sprich zu ihm. Vers 16: Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Das war die Forderung Gottes an den Pharao, die sich im Laufe der Geschichte nicht verändert hat. Lass mein Volk ziehen. Gib es frei. Es gehört mir. Es soll mich anbeten. Zweitens sehen wir, die Befreiung und auch die Plagen waren auch Gericht über die Götter Ägyptens. Und tatsächlich, die Ägypter hatten viele Götter und auch sogenannte Flussgötter. Einer hieß Osiris. Sie glaubten, dass der Nil aus dem Bein des Osiris entsprang, also verehrten sie Osiris. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass Gott genau an dieser Stelle die erste Plage ansetzt, Vers 20. Und Mose und Aaron machten es so, wie es ihnen der Herr geboten hatte, und er erhob den Stab und schlug vor dem Pharao und seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da wurde alles Wasser im, ich sage jetzt mal, heiligen, für sie heiligen Nil in Blut verwandelt und die Fische im Nil starben. Also hier zeigt sich Gott als der Herr über die Götter Ägyptens und er zeigt sich somit auch als Herr über die Götter dieser Zeit. Und drittens, die Reaktion des Pharao. Er war nicht bereit, sich vor dem lebendigen Gott zu beugen. Als ihm und den Ägyptern ihre Götter durch diesen Schlag auf das Wasser genommen wurden, verhärteten sich die Herzen. Ja, sogar so weit, dass sie sich wiederum der Macht Satans zuwandten. Vers 22, aber die ägyptischen Zauberer, heißt es da, taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, also auf Mose und Aaron, so wie der Herr es gesagt hatte. Und der Pharao wandte sich um und ging heim und nahm sich auch das nicht zu Herzen. Die Zauberer waren auch hier wieder nur in der Lage, das Zeichen Gottes zu imitieren. Wie sie das taten, wissen wir nicht. Ob es ein Trick war, den sie angewandt haben mit irgendwelchen Gefäßen, die sie da irgendwo noch aufgetrieben haben. Oder ob es durch die Kraft von Dämonen war. Klar ist, sie machten alles nur schlimmer. Irgendwo scheint es noch sauberes Wasser gegeben zu haben, ob sie das aus der Erde hervorgebracht haben durch Ausgrabungen. Doch statt das verseuchte Nilwasser mit einem mächtigen Wunder zu reinigen, verschmutzten sie noch mehr sauberes Wasser. Sie waren nicht in der Lage, das verseuchte Wasser wieder zu reinigen. Stattdessen machten sie es noch schlimmer. Das macht deutlich, dass Satan mit seiner Macht niemals heilt, niemals wiederherstellt oder wiedergutmacht. Nein, er zerstört. Er macht Schlimmes noch schlimmer. Er macht Furchtbares noch furchtbarer. Er macht Grausames noch grausamer. Zauberer hatten Kraft, Kraft zu imitieren, zu betrügen, zu pervertieren, aber niemals Kraft zu retten und zu erlösen. Als das der Pharao sah, dass seine Zauberer mit ihren Künsten auch Wasser in Blut verwandelten, Vers 23, wandte er sich um und ging heim und nahm sich auch das nicht zu Herzen. Er hatte ein hartes Herz, das sich noch weiter verhärtete. Und wohin es führt, wenn wir Götzen anbeten, macht dann Vers 24 deutlich. Es ist ein tragischer Vers. Aber alle Ägypter gruben um den Nil herum nach Trinkwasser, denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken. Ein elendes Bild, oder? Verzweiflung. Da waren sie nun. Bettelten nach Leben, weil ihre Götter unfähig waren, es ihnen zu geben. Mein Freund, so ist das mit Götzen immer. Sie enttäuschen dich. Sie lassen dich fallen. Sie können dir nicht geben, was du wirklich brauchst. Die Szene endet mit verzweifelten Menschen, die hastig nach Wasser graben, um nicht zu sterben, weil ihre Götter sie fallen gelassen haben. Wenn wir unserem Wohlstand vertrauen, wenn wir unserer Gesundheit vertrauen, wenn wir politischen Systemen vertrauen und unsere Hoffnung auf sie setzen, dann werden wir enttäuscht werden. Wir werden verzweifeln. Dein Leben wird zerbrechen, wenn du alle Hoffnung auf diesen einen Menschen setzt, auf diesen einen Lottogewinn, auf diesen einen Beruf, auf dieses eine Auto, auf diesen einen Urlaub. Es wird dir nichts bringen. Wenn wir unserem Wohlstand so vertrauen wie die Ägypter dem Nil, dann sollten wir schon mal eine Schaufel bereithalten. Wir werden sie brauchen, um nach Wasser zu graben. Was hatte Gott gesagt? Daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Frage an dich: Worauf setzt du dein Vertrauen? Wo sind deine Hoffnungen verankert? Und haben wir es nicht alle in diesen Tagen ein wenig gespürt, was passiert, wenn sie uns genommen werden? Wie gut, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus einen Felsen haben, der allen Brandungen und Stürmen widersteht und der bis in Ewigkeit fest ist. Gott hat verheißen, dass der Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen wahrem Gott und falschen Göttern eines Tages definitiv enden wird. Er hat versprochen, dass er jeden falschen Gott entlarven wird. Sein Ratschluss ist unumkehrbar. Alle Welt muss sich beugen vor ihm, muss erkennen, dass er der Herr ist. Er hat auch verheißen, dass am Tag des Gerichts, der kommen wird, noch einmal Wasser in Blut verwandelt werden wird. Das Gericht an den Ägyptern war nicht eine einmalige Aktion, sondern ein Zeichen auf das noch kommende Gericht. Es wartet nämlich ein ähnliches Gericht auf alle Unbußfertigen, auf alle, die Gott ablehnen und die sich mit Ersatzgöttern beschäftigen. Die Offenbarung berichtet über die 7 Zornschalen Gottes in Offenbarung 16. Da heißt es ab Vers 3, und der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer und es wurde zu Blut, wie von einem Toten. Und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engeln der Gewässer sagen, gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen, ja, o Herr Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Der Herr wird zeigen, dass er der Herr ist. Das ist ein furchterregendes Bild. Bild des göttlichen Gerichts. So wie der Herr die Ägypter wegen ihres Götzendienstes bestrafte, hat er sich vorgenommen, am Ende der Weltzeit Ungläubige zu richten. Das sind solche, die Zeit ihres Lebens nicht Buße taten und ihm die Ehre gaben. Aber es gibt noch ein anderes Ereignis in der Bibel, bei dem Wasser verwandelt wurde. Das hört sich so an. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben kein Wein. Was tat Jesus? Er machte aus Wasser Wein. Den besten Wein, den sie jemals tranken. Kein Blut, kein stinkendes, kein ekelhaftes, kein ungenießbares, kein tötendes Wasser. Der heilige Gott, der seinen Zorn über die Boshaften ausgießt, ist zugleich der Gott voller Barmherzigkeit, der seinen Kindern, die ihm vertrauen und sich von den Götzen dieser Welt befreien lassen, das Beste vom Besten schenkt. Er ist derselbe Gott. Es sind nicht zwei verschiedene Götter, die sich hier in der Bibel präsentieren. Es ist derselbe Gott. Ein Gott voller Heiligkeit und heiligem Zorn, der zugleich barmherzig ist und liebend. Wie willst du ihm entgegentreten? Jesus hält wahres Leben für dich bereit, echtes Leben. Er will nicht, dass du verzweifelt am Nilufer in der Erde gräbst, um einen Tropfen Wasser zum Überleben zu bekommen. Nein, er hat gesagt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Wirst du die Plagen erleben? Oder besser Buße tun und Christus folgen? Dazwischen gibt's nichts. Entweder oder. Jesus steht mit offenen Armen da. Er erwartet dich, er will dich zum Fest der Erlösten empfangen. Und deswegen lautet die Einladung heute Morgen ganz konkret: Komm, komm. Und sag: Jesus, hier bin ich.
Gott benutzte Mose und Aaron, um dem Pharao in Ägypten klarzumachen, dass er der Herr ist und nicht Pharao. Dazu haben wir drei Punkte in der Predigt gehört. Erstens forderte Gott den Pharao auf, das Volk Israel in die Freiheit zu entlassen. Doch Pharao stellt sich stur und akzeptiert das nicht. Er riskiert die Machtprobe mit Gott. Aber Gott lässt nicht mit sich verhandeln. Er ist nicht bereit, seine Bedingungen zu ändern. Ja, Pastor Wegert, gilt das auch für uns heute?
Selbstverständlich. Gott ändert sich nicht und Gott ändert auch seine Regeln nicht, seine Gebote nicht. Sie sind ewig. Und wer sich Gott widersetzt, wird scheitern. Und beispielsweise Saulus von Tarsus hat das ja mal sehr gut erlebt. Er hat Christen verfolgt, er hat sich dem lebendigen Gott massiv widersetzt und dann ist ihm der Herr begegnet. Und dann fand er sich auf der Erde wieder, auf dem Rücken und schrie: Herr, wer bist du? Und dann hat Gott ihm gesagt, wo es lang geht. Und ich kann jedem Menschen nur sagen, um nicht das Wort warnen zu benutzen: Wer es mit Gott aufnimmt, der hat schon verloren.
Oh ja. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Da ging es darum, dass Gott seine Herrschaft nicht mit anderen Göttern teilen will. Ich meine, dass der Pharao, dass dieser Despot aufgrund seiner ungerechten und bösen Taten von Gott bestraft wurde, das ist für viele ganz bestimmt nachvollziehbar. Aber wie sieht das mit den Göttern aus? Kann nicht jeder dem Gott dienen, wem er will? Ich meine, gut, wir sind heute im 21. Jahrhundert, da mag es vielleicht anders sein oder auch nicht.
Ja. Na, wie können wir anderen Göttern dienen, wenn es keine anderen Götter gibt?
Das stimmt.
Es gibt nur einen Gott. Und dieser eine Gott erhebt einen einzigen Anspruch. Und der lautet, ich bin der Herr. Und außer mir ist keiner. Und der moderne Mensch, sagen wir mal der westlich moderne Mensch, meint nicht an Götter zu glauben. Aber er glaubt an seine Arbeit, an sein Geld, an seinen Erfolg, an seine Talente. Er hat 1000 Leidenschaften, denen er sich unterworfen hat. Er ist ein Götzendiener. Und das widerspricht dem lebendigen Gott und seinen Gedanken, die er über uns Menschen hat.
Ja, kommen wir dann noch zum Schluss zu Punkt Nummer 3. Das ist die Reaktion des Pharao. Er blieb ja bei seiner ablehnenden Haltung und brachte damit sich und dann auch das ganze Land in eine ausweglose Lage. Und wir sehen, Gott führt aus, was er angekündigt hat. Wie ist das mit all den Menschen, die Gott ablehnen? Müssen sie auch heute mit Gottes Gericht rechnen?
Ja, wir dürfen doch nicht vergessen, Andi, dass wir abhängige Geschöpfe sind. Der lebendige Gott hat uns geschaffen. Wir sind sein Werk. Und er hat uns geschaffen, zu seiner Ehre, zu seiner Freude zu leben und nach seinem Willen zu leben. Und dieser Mensch glaubt, das hat er nicht nötig. Er hat sich selbst geschaffen. Das denkt er. Ich bin mein eigener Herr. Das ist eine totale Fehleinschätzung. Niemand ist sein eigener Herr. Wir sind alle abhängig von dem einen Herrn, und das ist der lebendige Gott. Und wer mit diesem Gesetz, dass wir abhängige Geschöpfe sind, nicht eins wird, der läuft ins Feuer. Er muss sich nicht wundern, wenn er ins Feuer läuft, dass er verbrennt. Und wenn man vom 10. Stock nach unten springt, muss man sich nicht wundern, dass man unten tot aufschlägt. Und wenn man sich gegen den lebendigen Gott erhebt, muss man sich nicht wundern, dass man ins ewige Verderben kommt. So einfach ist das. Und das muss der Mensch verstehen. Am Ende werden wir uns alle vor Gott verantworten müssen. Und das, liebe Zuschauer, ist sicher auch für Sie wichtig. Wir möchten Ihnen das in Liebe sagen, aber auch mit aller Leidenschaft, damit niemand verloren wird. Wir müssen alle unsere Knie vor Gott beugen. Und lasst uns das doch jetzt tun und ihn mit Freuden suchen und zu seiner Ehre leben, damit wir nicht das Gericht erleben. Gott segne euch alle.